Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Nach der kleinen Unterbrechung geht es jetzt weiter. 4, 5 Spiele sind sogar schon besprochen des ersten Spieltages. Das 6. in unserer Chronologie, das ist das Duell des ehemaligen Aufsteigers aus der letzten Saison, dem VfB Stuttgart, gegen den neuen Aufsteiger aus Fürth. Und wir hören dazu Manuel Behlert von 90plus. Hier ist Manu für euch.
Unmittelbar vor dem ersten Spieltag ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, da eine genaue Prognose zu treffen. Stuttgart habe ich in der letzten Saison über weite Strecken sehr, sehr gerne verfolgt, weil sie einen ja, interessanten Fußball gespielt haben. Das war sehr schnörkellos, sehr geradlinig. Ich fand, gerade offensiv hat Stuttgart in vielen Spielen sehr viel Spaß gemacht. Sie haben viele junge Spieler, die sie sehr gut integriert haben, die auch einen guten Schritt nach vorne machen konnten. Da wurde in diesem Sommer auch wieder gute Arbeit geleistet, was das angeht auf jeden Fall. Auch der Pokalauftritt war ziemlich souverän, sodass die Favoritenrolle natürlich bei Stuttgart liegt. Wenngleich da natürlich auch noch ein, zwei Sachen sind, wo man sagen kann, da ist noch eine Frage offen. Das ist zum Beispiel im zentralen Mittelfeld, wie sich das genau aufstellt. Endo spielte bei Olympia, ist auf jeden Fall noch nicht bei 100%. Dann ist es ja auch so, dass da ein bisschen Erfahrung verloren gegangen ist. Das muss ich natürlich auch erst noch ein bisschen finden. Da müssen die Automatismen hergestellt werden. Das gilt für mehrere Bereiche im Spiel auf jeden Fall. Stuttgart fehlt auch in der Offensive mit Silas noch ein Spieler, der sicherlich im weiteren Verlauf der Saison eine gute Rolle spielen wird. Dann gab es noch eine Quarantäne, sodass das noch nicht alles auf allerhöchstem Niveau funktionieren kann. Aber sie haben einige Mechanismen, die in der letzten Saison ziemlich gut funktioniert haben, auf die sie wieder bauen können. Der Trainer ist der gleiche geblieben, die Ausrichtung ist die gleiche geblieben. Stuttgart hat ja eine sorgenfreie Saison hinter sich. Die jungen Spieler fühlen sich, denke ich, ziemlich wohl, weil eben auch viele andere junge Spieler da sind. Dann, was zum späteren Zeitpunkt der Saison noch ein Faktor werden kann, ist, dass ja auch wieder sehr, sehr viele Spieler dabei sind. Wenn ich dann Ömer Beyaz denke, die einen nächsten Schritt machen können. Er ist natürlich noch nicht spielberechtigt, spielt also für die Partie gegen Fürth noch keine Rolle, aber trotz allem sollte die Qualität im Kader von Stuttgart ausreichen und auch sollten die Eindrücke, die man im Pokalspiel sammeln konnte, ausreichen, um das Spiel zu gewinnen. Dementsprechend hat Stuttgart die Favoritenrolle auf jeden Fall inne. Fürth einzuschätzen ist natürlich relativ schwierig. Also sie sind im DFB-Pokal ausgeschieden, in Babelsberg im Elfmeterschießen. Sie haben einige Topspieler verloren. Wenn ich da vor allem an David Raum denke, der in der letzten Saison ja einer der überragenden Offensivspieler in der zweiten Liga war und das, obwohl er Außenverteidiger ist. Dann sollte man auch Stach nicht vergessen, der im Mittelfeld ein wichtiger Stabilisator ist, den es nach Mainz gezogen hat. Also Stefan Leitl hat gerade in personeller Hinsicht nach dem Aufstieg schon ein paar Rückschläge hinnehmen müssen. Die Qualität bei Fürth, ja, es wurde auch das ein oder andere geholt. Aber die Qualität im Kader ist meiner Ansicht nach noch nicht ausreichend. Also da muss noch was passieren bis zum Ende der Transferperiode. Ich denke, da wird auch noch was passieren, weil man gerade so das Gefühl hat, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt so richtig der Markt erst ins Rollen kommt. Klar, es gibt ein paar Vereine, die haben ihre Hausaufgaben schon erledigt, aber für Fürth trifft das nicht zu. Und jetzt gibt es eben noch ein bisschen Bewegung. Das heißt, dass da vielleicht auch noch der ein oder andere günstige Spieler auf den Markt kommt, wonach Fürth eben auch schauen muss. Ich sehe sie über die ganze Saison hinweg nach jetzigem Stand als einen der größten Abstiegskandidaten. Aber da können sie mich gerne Lügen strafen. Stefan Leitl ist scheinbar ein sehr, sehr guter Trainer. Ich habe in der zweiten Liga habe ich die Entwicklung von Fürth ein bisschen verfolgt. Das hat auch alles wirklich Hand und Fuß gehabt, was sie gespielt haben. Und ich denke, dass er auch der Richtige ist, um die ersten Schritte in der ersten Liga zu gehen mit dieser Mannschaft. Dennoch nach den Eindrücken aus dem Pokal, wo ich jetzt ein paar Ausschnitte gesehen habe, und nach den Eindrücken der Vorbereitung, dem, was man so in diesem Kader gesehen hat in der letzten Saison, was man jetzt sieht, wird es für mich schwierig vorzustellen sein, dass Fürth in Stuttgart was holt. Deswegen gehe ich, um am Ende noch einen Tipp abzugeben, von einem 2:0 Heimsieg für Stuttgart aus. Und ja, bei Fürth werden wir sehen, wie sie sich in den nächsten Wochen dann entwickeln.
Das war Manuel Behlert von 90 Plus mit seiner Einschätzung zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und den Fürthern. Da wird es auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie die Aufsteiger am Ende in die Saison starten können. Und auch das nächste Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen, wird sehr spannend. Es ist eines der Highlight-Spiele auf jeden Fall an diesem Wochenende. Borussia Dortmund spielt gegen die SGE, gegen Eintracht Frankfurt. Das waren in der jüngeren Vergangenheit ja, spektakuläre Spiele zwischen einfach auch zwei guten Mannschaften dieser Liga. Und ob das so bleibt, das wollen wir zuerst von Stani Schupp von goal.com erfahren. Stani ist hier mit seiner Einschätzung für euch.
Julius, grüß dich. Schön, dass es wieder losgeht. Ich freue mich. Die Sommerpause war gefühlt ewig mit den ganzen EM- und Olympiaturnieren. Aber ja, jetzt freue ich mich, dass die Bundesliga wieder startet. Und ja, der BVB hat ja eine relativ durchwachsene Vorbereitung hinter sich, würde ich sagen. Also das größte Problem war ja und ist ja stets, dass Marco Rose nicht das komplette Team über die gesamte Vorbereitungsdauer zur Verfügung hatte. Das liegt natürlich an den eben genannten Großturnieren, EM und Olympia, den versetzten Urlauben und so weiter. Also jeder weiß ja Bescheid. Dennoch ist es, auch wenn sich das jeder quasi im Voraus schon ausrechnen kann, sehr unvorteilhaft auch fürs Mannschaftsgefüge und für die verschiedenen Trainingsaspekte und Inhalte. Und die, ich sage mal in Anführungsstrichen, wichtigsten Spieler, die auch für die Startformation natürlich in Frage kommen oder kämen, sind dementsprechend auch am spätesten zurückgekehrt. Und ja, aber ich denke, er hat das Beste draus gemacht. Die Testspiele waren auch mehr oder weniger durchwachsen bzw. sehr wechselhaft, was natürlich auch daran liegt, dass man viel auffüllen musste aus der U19, U23. Ansonsten, ja, was die Transferphase angeht, ist es so, dass man natürlich mit Sancho einen der wichtigsten Spieler verloren hat, der in der letzten Rückrunde überragend performt hat. Mit Donier Malen natürlich einen bekommt, der auf europäischer Ebene noch nicht so präsent ist. Wenn man PSV ein bisschen verfolgt hat, dann ist es schon aufgefallen, dass er schon was am Ball kann. Also der wird nicht umsonst aufgefallen sein. In der niederländischen Nationalmannschaft fand ich den auch relativ flexibel und sehr bereichernd. Das heißt, den kannst du außen spielen lassen, den kannst du hinter den Spitzen spielen lassen, den kannst du als Doppelspitze aufstellen neben Haaland. Rose bevorzugt ja ohnehin. Hat er ja des Öfteren auch schon gesagt, ein System mit zwei Stürmern, vielleicht auch mit einer Raute im Mittelfeld. Und genau, also man hat quasi den Abgang, den man hinnehmen musste, punktuell oder 1:1 kompensiert. Darüber hinaus hat man nicht mehr gemacht als nötig, beziehungsweise nicht mehr gemacht, als man hätte eigentlich machen sollen, weil jetzt mit Blick auf die Verletzungsmiserie in der Defensive ist es natürlich so, dass ja, in der Abwehr sind nicht so rosig aussieht. Also Hummels fällt ja für den Ligastart gegen Frankfurt aus, Guerreiro fällt aus, Akanji ist, glaube ich, fit, Emre Can ist noch fraglich. Dann fehlt natürlich Koulibaly, der schon mit einem Kreuzbandriss kam. Es fehlt Morey, der das ganze Jahr ausfällt. Es fehlt wahrscheinlich auch Meunier nach seiner Corona-Infektion. Und wahrscheinlich wird man auch so auflaufen gegen Wiesbaden mit einem der U23-Verteidiger neben Akanji, entweder Papadopoulos oder Maloney, die das eigentlich in der Vorbereitung nicht schlecht gemacht haben, aber auf lange Sicht natürlich jetzt nicht zwingend eine ernsthafte Option sind, zumal wenn dann auch alle zurückkehren, es noch enger wird für sie. Aber prinzipiell, wenn Emre Can wieder fit ist, wenn Delaney mehr oder weniger in den Spielrhythmus kommt, den Trainingsrhythmus, kann ich mir auch vorstellen, dass einer von den beiden in der Innenverteidigung neben Akanji aufläuft. Ansonsten sieht es halt hinten nicht so rosig aus. Also Schulz ist ja altbekannt, eher durchwachsen in seinem Dortmund, in seiner Dortmund-Zeit bisher. Auf rechts wirst du also ausnahmslos mit Paslak spielen können, wenn Morey und Meunier nicht zur Verfügung stehen. Und Paslak ist auch eher durchwachsen. Meunier hat jetzt letzte Saison auch nicht viele gute Leistungen gezeigt, obwohl ich ihn bei der Europameisterschaft zum Beispiel sehr stark fand. Vielleicht pusht ihn das ein bisschen auch für die bevorstehende Bundesliga-Saison. Aber ja, ansonsten hätte ich mir gewünscht, dass Dortmund in der Defensive noch ein bisschen zulegt. Und damit meine ich ausschließlich die Verteidigung und nicht das Mittelfeld, weil das ist relativ gut besetzt. Die Aussage von Watzke oder Zorg, ich weiß nicht mehr genau, wer sie getätigt hatte, dass es nicht zwingend notwendig sei, jemanden zu verpflichten, weil ja im Herbst sowieso alle Verteidiger wieder fit sind. Sagadou fällt zudem ja auch noch aus, ganz vergessen. Die Aussage ist natürlich ein bisschen fahrlässig und ein bisschen naiv in meinen Augen, weil bis zum Herbst hat man die Möglichkeit, zahlreiche Punkte und Ausgangspositionen entweder zu erspielen oder zu verspielen. Und da sollte man schon gewappnet sein mit einer mehr oder weniger ja, konkurrenzfähigen Mannschaft defensiv. Und ja, das fehlt mir gerade so ein bisschen, auch wenn Watzke gesagt hat, dass ohne Abgänge keine Zugänge möglich sind. Ja, und dass ein Transfer auch über 2 Wochen hinaus auch Sinn machen sollte. Ja, aber man sollte eben auch jetzt über 2 Wochen hinaus denken und gucken, wie die Situation sich eben aktuell ergibt. Und da ist sie schlicht und ergreifend einfach nicht gut genug. Zumal mit Frankfurt jetzt auch ein Gegner kommt, der auf Wiedergutmachung aus ist nach dem doch relativ schlechten und blamablen Auftritt gegen Waldhof Mannheim. Frankfurt eine überragende Mannschaft, auch jetzt nachdem Bobic gegangen ist, der ja der Kaderplaner war, die letzten 5 Jahre mit Krösche einen dazu bekommen, der auf einem ähnlich hohen Niveau performt und finde ich, wenn man sich den Kader anguckt, auf jeder Position mindestens doppelt bis dreifach besetzt, können verschiedene Formationen spielen, können defensiv Dreierkette, Viererkette spielen, können offensiv mit 2 Stürmern spielen, mit einem Stürmer, 2 Zehner, 1 Zehner. Die haben absolut das vorhandene Personal, um ja, um das mehr oder weniger wieder so zu machen wie letzte Saison und zu überraschen. Und deswegen finde ich, dass es immer ein sehr gefährlicher Gegner ist und Dortmund hat sich in der Vergangenheit auch des Öfteren schwer genug getan mit der Eintracht. Und vor allem jetzt nach dem Pokal wird es natürlich auch noch ein bisschen mehr in den Köpfen sein, dass die da nochmal mehr Power geben wollen und sollen und werden. Ah ja, genau, weil noch Transfer gerade im Kopf war, Gregor Kobel. Finde ich auch ein guter Deal. Man muss schlicht und ergreifend sagen, dass weder Hitze noch Bülki über eine lange Zeit konstante Leistung gezeigt haben, also lang genug und dann tatsächlich mehr durchschnittliche Bundesliga-Keeper sind als seriöse Anwärter auf eine längere gute Leistungsdauer, sage ich mal. Und mit Kobel kommt ein Junger, der natürlich ebenfalls noch Luft nach oben hat und sich beweisen muss und wird. Aber das ist ein sehr deutliches Statement und ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass Bürki auch nicht im Kader war gegen Wiesbaden, dass jetzt die Nummer 2 wird, Bürki den Verein verlässt und dann ist ja vielleicht nochmal Spielraum für einen defensiven Akteur. Ansonsten bin ich sehr gespannt, wie der Offensivfußball unter Rose funktioniert. Sehr vielversprechende Ansätze und ja, mein Tipp ist 3:1 für den BVB am Samstag.
Das war Stani Schupp von Goal mit seiner Einschätzung des Duells aus, ja, auch ein wenig Dortmunder Sicht. Und damit wir das Ganze richtig abgebildet bekommen, haben wir natürlich auch noch die Frankfurter Sicht am Start. Die wird uns geliefert von Christoph Senft und der ist hier für euch eben, wie gesagt, mit seiner Einschätzung aus Frankfurter Sicht. Danach geht's wieder in die Pause und wir hören uns danach mit den letzten beiden Spielen wieder. Hier ist Christoph Senft für euch und dann bis gleich.
Gute, hier ist der Christoph aus Frankfurt. Ja, herzlich willkommen zurück jetzt auch zur neuen Saison. Mein Beitrag zur Eintracht, kleiner Rückblick auf die Vorbereitungsphase, auf das Transferfenster und kleiner Ausblick aufs Wochenende. Ja, erstmal die Vorbereitung. Ich denke, wir sind relativ solide durch die Vorbereitung gekommen. Es ist ja zu vielen Wechseln gekommen in Frankfurt. Wir haben unseren alten Übungsleiter abgegeben, wir haben unseren alten Sportvorstand Freddy Bobic abgegeben und sind jetzt mit Klaasner auf der Trainerposition und Krösche auf der Managerposition in die Saison gestartet und haben eine relativ aus meiner Sicht unspektakuläre Vorbereitung gespielt mit verschiedenen Testgegnern, die jetzt auf einem relativ überschaubarem Niveau waren. Wir haben gegen Wiesbaden getestet hier in der Region, das ging direkt mal verloren, haben knapp gegen Sandhausen gewonnen, haben dann in Gießen gegen Amateurmannschaft hoch gewonnen, gegen Straßburg verloren, gegen Saint-Étienne gewonnen und haben aber auch viele EM-Fahrer gehabt und dann kam ja auch der ein oder andere Transfer dazu, von daher ist jetzt einiges doch passiert. Ich versuche es mal irgendwie so ein bisschen chronologisch durchzugehen. Wir haben im Bereich der Torhüter hatten wir zwei Wechsel. Wir haben Renault abgegeben und haben dafür Ramay und Kral bekommen. Ramay, ein wohl größeres Talent aus Heidenheim, und Kral als dritten Torwart aus Stuttgart, die sich beide hinter Kevin Trapp einreihen. Kevin Trapp soll die klare Nummer 1 sein und Ramay soll viel Spielzeit bekommen. Renault haben wir abgegeben und den dritten sehr jungen Torwart. Renault, denke ich, bei Union Berlin ist eine gute Lösung und bekommt hoffentlich die nötige Spielzeit, die er sich hier in Frankfurt leider nicht ermöglichen konnte, aber er war immer eine sehr gute Nummer 2. In der Defensive, in der Innenverteidigung ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Da stehen wir nach wie vor mit Hinteregger, Endika und Tuta relativ gut. Dazu komme ich auch gleich nochmal in Bezug auf das Pokalspiel. Da haben wir eigentlich nur für die Links-Hintenseite Christopher Lenz von Union Berlin geholt. Das stand aber auch schon länger fest. Und ausgeliehen war ja Danny da Costa zu Mainz 05, der zurückgekommen ist. Der ja unter Hütter ein paar Probleme hatte, dann nach Mainz gegangen ist und jetzt aber auch wieder da ist. Im Mittelfeld ist, denke ich, mit das meiste passiert. Wir haben jetzt gerade gestern Hauge von AC Mailand doch bekommen, ein sehr flexibler Mittelfeldspieler. Lindström haben wir aus Dänemark bekommen, ein sehr interessanter junger Spieler, wo man einfach gucken muss, wie weit er schon ist. Und was da das große Thema ist, Philipp Kostic stand jetzt, können wir ihn halten, werden wir ihn wohl halten. Das heißt, wir haben diese Achse, die ich auch in der letzten Saison schon mal angesprochen habe, mit Trapp, Hinteregger und Kostic, können wir sehr wahrscheinlich halten. Wir haben weiterhin noch Kamada im Kader, der tendenziell auch bleiben wird. Sebastian Rode, Djibril Sow auch im Kader. Wackelkandidaten ist jemand wie Steven Zuber, der eine überraschend gute EM gespielt hat, der in Frankfurt aber nie so wirklich angekommen ist, für den es ein paar Angebote gibt, da muss man gucken. Ansonsten ist das große Thema leider aus meiner Sicht hier in Frankfurt aufgetaucht, Armin Younes, der ja aus Neapel ausgeliehen ist und der aber scheinbar, so hört man immer wieder, familiär wohl in die Arabischen Emirate wechseln möchte und wohl auch aus finanziellen Gründen. Und das geht jeden Tag irgendwie hin und her. Im Training macht er wohl sehr intensive und gute Eindrücke und ist sehr nah bei der Mannschaft. Drumherum gibt es aber wieder kleinere Themen, die sagen, er wird eventuell gehen. Und jetzt auch der Hauge-Transfer von AC Mailand. Muss man gucken, ob das nicht vielleicht schon der vorgezogene Backup für Armin Younes ist. Mittelfeld, denke ich, sind wir sehr variabel. Die Frage ist da eher so ein bisschen, okay, wie weit ist ein Lindström, wie weit ist ein Hauge? Können die das umsetzen, was sie versprechen? Spannend könnte auch Aydin Rützig sein, der in der Rückrunde einige Minuten bekommen hat und da auch überzeugt hat, der jetzt leider in der Vorbereitung an Corona erkrankt ist, aber jetzt auch auf dem Weg der Rückkehr ist. Djibril Sow, muss man gucken, wie er ohne Adi Hütter funktioniert. Der hat ja lange auch das Vorurteil gehabt, dass er nur mit Hütter spielt. Da muss man einfach gucken. Im Sturm, alle haben es mitbekommen, haben wir leider André Silva verloren. Unsere Versicherung aus dem letzten Jahr mit 28 Toren, der ja gefühlt in jedem Spiel einfach geknipst hat, was einfach Wahnsinn war, jetzt auch nochmal im Nachhinein. Der ist für eine festgeschriebene Ablösesumme innerhalb der Liga gewechselt. Das gab auch nochmal so ein paar kritische Töne, aber da war ganz klar, okay, der Vertrag war einfach damals so ausgehandelt, der kam ja am allerletzten Transferfenstertag in den letzten Stunden im Tausch gegen Rebic und dadurch, dass damals die Summe sehr niedrig war, war klar, dass sich dieses Mal der Berater abkassieren wird und er für diese festgeschriebene Summe gehen konnte. Es war mehr oder weniger klar, dass er geht. Viele hatten noch gehofft, dass wir für einen möglichen Einzug in der Champions League, dass wir ihn halten können, ist dann ja bekanntermaßen nicht so gekommen. Und letztendlich hat er sich für einen Wechsel in der Liga entschieden, was etwas überraschend war. Andererseits ist er auch schon in Spanien und meines Wissens nach England gewesen, aber zumindest in Spanien und Italien, wo es nicht so ganz geklappt hat. Und ja, vielleicht hat er jetzt bei dem Verein, wo er hingegangen ist, dafür sich die größte Chance gesehen. Ist in Frankfurt, wie gesagt, eigentlich eine legendäre Saison von ihm gewesen, geht aber so ein bisschen unter, weil er nie vor vollem Haus gespielt hat. Aber von den Werten her hat er auf jeden Fall eine Ausnahmesaison gespielt. Ja, die Eintracht, oder er wird, denke ich, dem einen oder anderen hier schmerzlich fehlen, weil wir da, denke ich, gerade nach Haller, Rebic, Jovic einen weiteren Knipser gefunden haben. Aber ja, da müssen wir jetzt gucken, was ist im Sturm passiert. Wir haben Boré geholt von River Plate, der mit der Spieler wohl mit dem höchsten Marktwert, der ablösefrei wechseln konnte. Kleinerer Stürmer, flinker Stürmer, eher auch Flügelspieler. Deshalb müssen wir da nochmal gucken, was passiert. Paciencia ist aus Schalke zurückgekommen. Da denke ich, wird es eher noch einen Wechsel geben. Ache hat man jetzt ein, zwei Mal bei der Olympiade gesehen und hat 2 Tore gemacht. Da muss man einfach gucken, wie er sich auch im Bundesliga-Alltag einführt. Und auch einen ganz spannenden Transfer haben wir geleistet mit Fabio Blanco, der 17 ist, aus Valencia gekommen ist. Da muss man aber erstmal abwarten und gucken, wie der körperlich und auch ja, spielmäßig in die Liga reinfindet und auch in die Bundesliga reinfindet. Ja, soweit an der Stelle, was den Kader betrifft, was so die Gesamtstimmung betrifft, ist ja ein bisschen schwierig zu greifen. Ich denke, wir haben einen relativ vielversprechenden Kader mit ganz interessanten Personen. Ich denke, oder jetzt gerade auch auf das Pokalspiel nochmal bezogen, wozu ich gleich komme, muss man aber auch sehen, wir brauchen, denke ich, definitiv noch einen kantigen Stoßstürmer, der da auch die Flanken von Kostic entgegennehmen kann, das hat ja die letzten Jahre sehr gut geklappt. Das heißt, im Sturm muss noch was passieren. Innenverteidigung, ja, Tuta hatte so seine Schwächephasen immer wieder. Hinteregger ist eigentlich der Fels in der Brandung und Endika eigentlich ein sehr, sehr talentierter Spieler. Aber auch da hat man das Gefühl, da könnte doch eventuell noch mal einer als Backup kommen. Im Mittelfeld sind alle Positionen, denke ich, gut besetzt. Da ist es dann eher die Frage, wer spielt und wer regelmäßig spielt. Genau, daran anknüpfend, die Eintracht hat einen neuen Kapitän mit Sebastian Rode. Ist relativ ohne großen Aufschrei hier passiert. Seine Vertreter sind Hasebe und Hinteregger. Das passt, denke ich, so. Insgeheim weiß man, dass Hinteregger wahrscheinlich die meisten Spiele spielen wird. Von daher, genau, müssen wir mal gucken. Ja, die Eintracht hat nebenher noch, das hatte ich vergessen, im Sturm ein, zwei Talente abgegeben, ausgeliehen und einen verkauft. Jovelic, der immer wieder ausgeliehen war, wurde jetzt nach Amerika verkauft. Ali Akman, der aus der Türkei kam und mittrainiert hat bei der Eintracht, wurde jetzt doch nochmal ausgeliehen in die Niederlande. Und vielleicht auch ein etwas bekannterer Transfer, Salazar, der aus St. Pauli ausgeliehen war, oder den die Eintracht nach St. Pauli ausgeliehen hatte, der kam jetzt zurück, hatte eigentlich große Erwartungen und man dachte schon so, der schafft jetzt hier den Durchbruch, aber Glasner und die Eintracht hat sich dazu entschieden, ihn zu Schalke in die Liga 2 zu verleihen. Da müssen wir einfach mal gucken, wir haben Rückkaufrecht da müssen wir einfach mal gucken, was da draus wird. Ja, die Vorbereitung, wie gesagt, etwas durchwachsen, dann das Pokalspiel jetzt am Sonntag in Mannheim. Ist 2-0 für Mannheim ausgegangen. Ich denke, erschreckend war wirklich die Gesamtleistung der Mannschaft, außer Kevin Trapp, der die Eintracht noch vor Schlimmeren bewahrt hat. Ganz merkwürdiger Auftritt, die Eintracht nie so wirklich ins Spiel gekommen, hat sich vom Drittligist teilweise an die Wand spielen lassen und hat aus meiner Sicht bis auf Kevin Trapp kollektiv versagt, was einem wirklich auch Sorge macht. Ganz komisch zu greifen, soll jetzt auch nicht alles irgendwie schlecht gemacht werden und die große Krise gemacht werden. Es gibt auch da Quervergleiche zu der Hütter-Saison, als er angefangen hat. Der ist auch erstmal im Pokal rausgeflogen gegen den SSV Ulm damals und dann ist man trotzdem ins Europa-League-Halbfinale gekommen. Daran hängt man sich hier so ein bisschen. Aber ja, ich meine, das ist wie so die letzte Saison auch. Es ist einfach die Eintracht, eine Wundertüte. Und man merkt, und das hat das Spiel gezeigt, Kostic ist irgendwie seit 7,5 Jahren im DFB-Pokal gesperrt. Da er gefehlt hat, merkst du einfach, dass die Eintracht ein ganz anderes Spiel spielen muss. Ihnen fehlt da vorne der entscheidende Spieler und das ist schon erschreckend irgendwie auf eine Art und Weise, dass in all der Zeit man sich da nicht irgendwie mal einen Plan B hat einfallen lassen. Boré ist auch untergetaucht. Da muss man einfach gucken und ich denke, es zeigt auch nochmal, dass an der einen oder anderen Stelle nachgebessert werden muss im Kader. Also früh ist aus, keine Dreifachbelastung mehr, wobei der DFB-Pokal ja aus meiner Sicht keine wirkliche dritte Belastung ist, da man irgendwie nur alle paar Monate spielt, nicht groß reisen muss und das eigentlich eine sehr sichere Einnahmequelle ist an Geld und die Eintracht ja in den letzten Jahren, wenn sie mal nicht in der ersten Runde ausgeschieden ist, da auch immer sehr weit gekommen ist, bis hin zum Pokalerfolg 2018. Ja, dann, was steht an? Am Samstag 18.30 Uhr das sogenannte Topspiel, unser erster Bundesligaspieltag. Wir spielen in Dortmund. Irgendwie eine undankbare Aufgabe, andererseits dann doch ein spannendes Spiel. Die Frankfurter Eintracht grundsätzlich in den letzten Jahren sich gegen Dortmund gar nicht so schlecht angestellt, auch wenn wir in Dortmund lange Zeit nicht mehr was geholt haben. Wobei, ich glaube, Silva letzte Saison doch, haben wir doch gewonnen. Ja, schweres Spiel, knackiges Spiel zum Auftakt, leider nicht vor allzu vielen Zuschauern, aber immerhin, glaube ich, 25 und sogar auch ein paar Gästefans, wobei sich die aktive Fanszene in Frankfurt geäußert hat und erst dann ins Stadion gehen wird, wenn sämtliche Zuschauer ins Stadion können und auch gewisse, in Anführungsstrichen, Repressionmaßnahmen, die jetzt Corona-bedingt gemacht werden, abgelöst werden oder ausgesetzt werden. Das heißt, solange es personalisierte Tickets geben wird, solange gehe ich auch davon aus, und so klang das auch durch bei der aktiven Fanszene, werden diese nicht ins Stadion gehen. Wie lange sich das zieht, das muss man gucken, ob es überhaupt nochmal Fußball ohne personalisierte Tickets in Deutschland gibt. Das war ja auch gerade in Italien und England immer das große Thema in der Ultrakultur. Aber da muss man einfach mal gucken. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Samstag Auswärtsspiel in Dortmund, erster Spieltag. Ja, spannendes Spiel wird man, denke ich, sehen, wo wir nochmal stehen. Wir hatten ein ganz anderes Spiel als das jetzt gegen Mannheim. Dortmund, glaube ich, auch mit dem einen oder anderen Ausfall in der Defensive. Ich denke, die Eintracht wird ähnlich wie gegen Mannheim auflaufen, außer dass halt Kostic wieder ins Team rückt. Wie weit ein Hauge ist, wird man dann sehen müssen. Aber ja, wird ein schweres Spiel. Ich glaube, dass die Eintracht da, wie gesagt, ganz anders auftreten wird. Der weitere Verlauf, wir spielen dann zu Hause gegen Augsburg, in Bielefeld, zu Hause gegen Stuttgart, dann ist, glaube ich, schon auch nochmal eine Länderspielpause. Genau, nach dem Bielefeld-Spiel ist eine Länderspielpause. Dann ist das Transferfenster auch zu und ich glaube, dann nach dem dritten Spieltag weiß man auch mehr, wo die Eintracht steht. Ich glaube, ja, es ist einfach eine Wundertüte. Es ist ganz schwer einzuschätzen, ob das funktioniert, wer jetzt auch noch kommt oder nicht. Ich denke, das lässt sich realistischer dann nach dem dritten Spieltag einschätzen, gerade was den Sturm betrifft oder auch noch mögliche Abgänge entstehen könnten. Aber ja, jetzt für den Samstag wünsche ich und erhoffe ich mir einfach einen ordentlichen Start, ein ordentliches Auftreten, dass die Mannschaft sich anders präsentiert. Und ja, dadurch, dass der BVB auch etwas ersatzgeschwächt ist, zwar mit Haaland einen Killer vorne hat, aber ja, tippe ich mal auf ein überraschendes 2:2. Dann hören wir uns nächste Woche. Bleibt gesund, macht's gut, bis dann. Tschö.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.